Herzlich willkommen bei unserem Schlafengehen-Podcast. Dieser Podcast wird präsentiert von Lioran, der Passionsblume. Gesprochen von Holger Buhr. Du kannst es dir jetzt bequem machen. Sonst gibt es für dich hier nichts zu tun oder zu erreichen. Vielleicht schläfst du ein oder aber hast einfach eine entspannte Zeit. In jedem Fall wünschen wir dir eine gute und erholsame Nacht. Mit dem ersten Sonnenstrahl, der durch das Fenster auf mein Gesicht fiel, erwachte ich sanft. Ich war leicht geblendet und meine Nase kitzelte. Ich war mir nicht ganz sicher, wo ich war. Verträumt versuchte ich mir erstmal ein Bild von meiner Umgebung zu machen. Eine Holzdecke oberhalb von mir mit einem kleinen schrägen Dachfenster. Mein Gedächtnis schien in die Gänge zu kommen. Neben mir atmete jemand schwer im Schlaf. Richtig. Ich blickte mich um und erkannte das Matratzenlager, in welches ich gestern gestiegen war, in einer Schutzhütte in 2200 Metern Höhe über dem Meeresspiegel. Neben mir mein Wanderkollege Hans, der noch nicht ans Aufwachen dachte. Neben ihm schlief außerdem mein anderer Wegbegleiter, Bert, fest wie ein Stein. Mit der gleichen Leidenschaft, mit der er sonst redete und Geschichten erzählte, schien er auch der Tätigkeit des Schlafens nachzugehen. Nun gut, hinter uns lag ja auch ein langer Tag. Gestern Morgen waren wir in aller Frühe aufgestanden. Es gab ein reichliches Frühstück und der Kaffee verströmte einen herrlichen Geruch in unserer kleinen Ferienwohnung, die direkt am Waldesrand am Fuße eines Berges lag. Körniges Brot mit etwas Butter und Marmelade, danach ein weiches Ei und ein Käsebrötchen. Das gönnte ich mir an diesem Morgen. Schließlich hatten wir eine gute Strecke vor uns. Danach ein kleiner Obstsalat mit einem Klecks Himbeerjoghurt. Die restlichen Brötchen beschmierten wir ebenfalls mit Butter, belegten sie herzhaft und packten sie in Butterbrotpapier. Leere PET-Flaschen nutzten wir wieder und befüllten sie mit Mineralwasser. In eine Flasche schüttete ich noch etwas Holunderblütensirup, selbstgemacht mit Holunder aus dem Garten. Noch ein paar Äpfel abgewaschen und rein damit in den Proviantrucksack, zusammen mit den Brötchen, Flaschen und, nicht zu vergessen, unseren Lieblingsmüsli-Riegeln, Apfel-Zimt. In den anderen Rucksack kam nur das Nötigste. Zahnbürste, Zahnpasta, eine Unterhose, ein frisches T-Shirt und ein Wanderhandtuch aus speziellem Material, welches in Windeseile wieder trocknen konnte. Und am allerwichtigsten, den Hüttenschlafsack. Wind- und Wetterjacke und Wanderstöcke legte ich bereit und schlupfte in meine Wanderstiefel. Die rechte Sohle schien mir etwas locker, aber sie würde schon halten für diese Tour. Ich machte einen kurzen Test, in dem ich überprüfte, wie lose das Material war, und zog und bog an der Sohle. Dieses Mal geht's schon noch. Auch die anderen waren soweit fertig. Wind- und Wetterjacke an, Sonnenbrille auf die Stirn, Rucksack auf den Rücken, Stöcke in die Hand und los. Wir traten durch die Tür nach draußen, direkt in die frische Luft. Der herbe Duft des Harzes der umstehenden Nadelbäume bitzelte leicht in meiner Nase und sofort war ich hellwach. Hinter dem Berggipfel, den man von unten schon sehr schön sehen konnte, bahnten sich die ersten Sonnenstrahlen ihren Weg in den Tag und ins Tal. Frischer Morgentau benetzte die Gräser und ließ die Wiesen silbrig schimmern. Ein Sonnenstrahl reichte schon bis zur Wiese herunter, sodass die Wassertropfen an den Halmen zu glitzern begannen. Draußen auf der nahegelegenen Weide hörten wir das Geläute der Kuhglocken, die ebenfalls den Tag einzuläuten schienen. Nun aber los. Es war schon später, als wir es geplant hatten. Zuerst ging es ein Stück der Forststraße nach, die mit Schotter ausgelegt war, welche durch die Weide führte. Hierzu mussten wir uns zuerst durch das kleine Gatter zwängen, denn die Weide war von einem Elektrozaun umgeben. Am Wegesrand grasten die Wiederkäuer und ließen saftige grüne Büschel in ihren großen Mäulern verschwinden. Eine besonders schöne Kuh mit dunkelbraunen Augen und grau-beigen Fell gab ein kräftiges Muh von sich, als wir an ihr vorbeigingen. Der Geruch von Kuhdung stieg mir im Vorbeigehen in die Nase. Hier in den Bergen störte mich das keineswegs. Die Gruppe kam zum Stehen. Als ich zu den anderen aufgeschlossen hatte, ging es immer noch nicht weiter. Vor uns tummelten sich drei Jungbullen mitten auf der Forststraße, mit ihren Hinterteilen zu uns gerichtet. Sie wendeten die Köpfe zur Seite, um uns zu beobachten. Aber keiner ging auch nur einen Schritt weiter. Lieber tummelten sie sich fröhlich auf der Straße, als schienen sie sich über die Wandertouristen köstlich zu amüsieren, die nicht recht wussten, was zu tun war. Wir überlegten, was wohl das Beste sei. Einfach losgehen? Irgendwie trauten wir uns nicht an den Hinterteilen der jungen Bullen vorbei. Als wir uns gerade weiter berieten, hörten wir den Bauern auf seinem Traktor ankommen, den er vor dem Gatter abstellte. Er kam weiter auf dem Forstweg in unsere Richtung gelaufen. Schon aus der Ferne hörten wir sein »Geh, geh!« Und tatsächlich, die Bullen folgten ihrem Herrn, kamen in Bewegung und verließen die Forststraße zur Seite, um ins frische Gras zu hüpfen. Somit konnten wir unseren Weg fortsetzen. Auf dem Boden erstreckten sich mehrere Fladen Kuhdung. Diese waren belagert von hunderten Fliegen, die sich, als wir uns näherten, mit einem Mal in die Luft absetzten. Eine schwarze Wolke voller Insekten zog an uns vorbei mit lautem Gebraus. Seit Beginn dieser Wanderetappe ging es stetig leicht bergauf. Schon nach kurzer Zeit verstummte unser Geschnatter und ging über in ein zähes Schnaufen. Ich fand, der Anfang war immer das Schlimmste. Bis Körper und Kreislauf sich auf einen stabilen Rhythmus eingestellt hatten, war es beschwerlich. Ich gab mir 15 Minuten, denn nach der kurzen Eingewöhnung würde es mir bestimmt leichter fallen, weiterzugehen. Trotz des ersten Anstiegs waren wir flott unterwegs und nahmen Wegbiegung für Wegbiegung auf uns. Der Boden des Tales entfernte sich Stück für Stück und nach gut einer Stunde ließen wir die Forststraße hinter uns. Wir stoppten an einem Bänkchen, bevor der Weg weiter durch den Wald führte und rasteten ein paar Minuten. Wir stellten unsere Rucksäcke auf der Bank ab und packten unsere Wasserflaschen aus. Unsere Münder waren trocken und wollten mit Wasser benetzt werden. Wir blickten von der Bank aus ins Tal und erspähten den Bauernhof, in dem auch unsere Ferienwohnung lag. Um den Bauernhof lagen die Wiesen satt und grün. In der Ferne die Ausläufer eines riesigen Bergmassivs, zu deren Füßen ein großer See lag. Auf dem See konnte man ein paar kleine Boote erkennen. Die Sonne stieg senkrecht nach oben. Die kühle Frische des Morgens war noch zu spüren. doch konnte man die Kraft der Sonne schon erahnen. Ich zog meine Wind- und Wetterjacke aus. Sofort fühlte ich mich wohler und die angestaute Hitze konnte entweichen. Am Rücken, dort, wo der Rucksack aufgelegen hatte, hatte sich bereits ein Schweißfleck abgezeichnet. Ich schaute auf meine Wanderkollegen. Denen erging es ähnlich. Der eine hatte zudem einen hochroten Kopf, dem anderen standen Schweißperlen auf der Stirn. Ich holte meine Sonnencreme aus dem Seitenfach meines Rucksackes. Hier oben auf dem Berg war die UV-Strahlung um einiges stärker, auch wenn man dies nicht so wahrnahm. Nun ging es weiter in den Wald. Das waren meine Lieblingswege. Fernab der Forststraße mussten wir nun hintereinander einen schmalen Trampelpfad durch den Wald folgen. Sobald wir im Wald waren, war es plötzlich dumpf um uns herum. Eben hörten wir noch die Glocken der Kühe um uns herum, doch der Wald schien nun alle Geräusche geschluckt zu haben. Und auch die Vormittagssonne war kaum durch das Dickicht zu erkennen. Ich liebte die Wege, die jeden Schritt verschluckten, bedeckt mit weicher Erde und mit den feinen Nadeln, die die Tannen, Fichten und Föhren fallen gelassen hatten. Farne säumten den Wegesrand und auch der Schachtelhalm zeigte sich, gefolgt von Brombeerbüschen, die die ersten grünen Brombeeren trugen. Nicht mehr lange und diese würden erst rot und dann schwarz werden. Die Baumstämme waren teils mit Moos bewachsen. Dunkles Grün schmückte diese und wechselte sich ab mit dem Grau der Flechten. Die Luft war von einer feinen Feuchtigkeit durchzogen. Leicht modrig, aber nicht unangenehm. Ein einsamer Vogel witterte uns wohl und gab in regelmäßigen Abständen einen bestimmten Ruf ab. Als ich in die Höhe blickte und versuchte, ihn in den Baumkronen ausfindig zu machen, entdeckte ich nichts. Ich horchte auf, aus welcher Richtung der Vogelsang kam. Ich spitzte meine Ohren und drehte meinen Kopf weiter rechts. Gut getarnt war er und somit fand ich ihn immer noch nicht. Er schien sich entfernt zu haben. Oder vielleicht war da noch ein zweiter Vogel? In der Ferne konnte ich einen weiteren Ruf erkennen. Es ging weiter, Stück für Stück, durch den angenehm schattigen Wald. Zu unserer Linken hatten sich in einem alten, abgestorbenen Baumstamm ein Ameisenstamm eingenistet. Ameise für Ameise sammelte eifrig Nadel für Nadel, die sie dann um den Baumstamm häuften. Ein wirres Gewusel, doch jeder schien zu wissen, was zu tun war. Ich versuchte zu schätzen, wie viele Nadeln das wohl sein könnten, doch mich verließ hier jegliche Vorstellungskraft. Wir erreichten eine Lichtung und traten aus den Bäumen auf eine Wiese hervor. Hier hatten wir wieder einen guten Blick auf das Tal, das nun noch weiter entfernt schien. Die Häuser schienen mittlerweile klitzeklein. Die wenigen fahrenden Autos waren nur noch Punkte, die sich Stück für Stück bewegten. Sehr langsam sah das aus. Durch den Wald hatten wir gar nicht gemerkt, dass wir etliche Höhenmeter hinter uns gelassen hatten und nun die Baumgrenze erreicht hatten. Durch die vor uns liegende Wiese führte ein schmaler Schotterweg. Wie schön diese Wiese war und wie vielfältig hier die Blumen wuchsen. Ich konnte einige Bergblumen erkennen. Da war der violette Enzian neben dem altbekannten Gänseblümchen. Hinzu kam die Schafgarbe, gefolgt von Silberdisteln, Bergflockenblume und Alpennelke. Ein grünes Meer mit bunten Tupfen ergoss sich vor unseren Augen, und die Gräser wiegten sich sanft im Wind. Zur anderen Seite hin war nun auch zu erkennen, wie nahe wir schon dem Gipfel waren. Stolz und unerbittlich ragte der blanke Fels empor, teilweise noch mit Schnee bedeckt. Wahnsinn! Und das noch im Juli. Wenn ich meine Augen besonders anstrengte, so konnte ich hoch oben auf dem Gipfel die Silhouette eines Gipfelkreuzes erkennen. Und, wenn ich mich nicht irrte, waren der rote und der grellgelbe Punkt daneben zwei Menschen. Ja, nun waren sie deutlicher zu erkennen, da sie ihre Arme Richtung Himmel zu strecken schienen und sich dabei bewegten. Wann sie wohl losgelaufen sein mussten, um den Gipfel schon erreicht zu haben? Mein Blick wanderte zurück auf den Wegabschnitt, der vor uns lag. Der Schotterweg endete nun an einer Felswand, an der zum Teil eiserne Stufen befestigt waren, zum anderen waren in den Stein Stufen eingehauen. An der Seite waren eiserne Seile befestigt. Da ging es nun weiter, immer der Markierung nach. Stück für Stück bahnten wir unseren Weg durch die Felsen. Links die Felswand, die das schützende Seil trug. Zur Rechten ging ein riesiges Schotterfeld in Richtung Tal. Ich war beruhigt. Der Weg war zwar anspruchsvoll, dennoch gut gesichert. Wir schritten die Stufen hoch. Manchmal gab es keine Stufen bei kleineren Felsvorsprüngen und wir mussten uns unseren Weg darüber selbst bahnen. Manchmal sogar mit Händen und Füßen zugleich. In der Ferne war ein kleines Plätschern zu hören. Vielleicht ein kleiner Gebirgsbach? Eine Quelle? Oder war es das Schmelzwasser, das vom Berg hinabfloss? Der Weg führte immer weiter bergauf. Wir schnauften unentwegt und ich konnte mich kaum daran erinnern, dass seit unserem Aufbruch heute Morgen irgendjemand unserer Truppe ein Wort gesprochen hätte. Nicht unbedingt das Schlechteste, dachte ich mir still, als ich an Bert dachte, für den das Reden eine große Leidenschaft bedeutete. So wortkarg hatte ich ihn selten erlebt. Ich genoss das Schweigen und war dennoch glücklich, diesen Weg mit Freunden zu teilen. Der Weg endete abrupt, da sich ein großes Schneefeld darüber erstreckt hatte. Es konnte eine abgegangene Lawine aus dem letzten Winter gewesen sein, ging es mir durch den Kopf. Der Schnee war aber bereits einigen Sonnenstrahlen ausgesetzt gewesen. Somit war er nun kein feiner Pulverschnee mehr, sondern grobkörnig und von Kristallen durchsetzt. Sobald man darauf trat, wurde der Untergrund hart und man hatte einen guten Stand und einen festen Tritt. Im Schneefeld konnten wir Spuren von unseren Vorgängern entdecken. Wir traten in ihre Fußstapfen und schritten weiter. Ich fasste mit meiner Hand in den eiskalten Schnee, formte eine Kugel und fuhr damit immer wieder über mein Gesicht, in den Nacken und über meine Arme. Sogleich fühlte ich mich wieder frisch. Gleich war das Schneefeld wieder überwunden, da gelangten wir auch schon auf den ursprünglichen Weg zurück. Das zuvor vernommene Plätschern wurde lauter und formte sich zu einem Rauschen. Vielleicht doch kein kleiner Bach, sondern ein Wasserfall? Schritt für Schritt kamen wir dem Rauschen näher. Es wurde immer lauter. Als wir um einen Felsvorsprung bogen, hatten wir einen riesigen Wasserfall erreicht. Er schäumte und wütete, zog allerhand Schlamm und Lehm mit sich. Das Wasser war tiefbraun. Wahrscheinlich war es wirklich ein kleiner Gebirgsbach gewesen. Das viele Wasser, das durch die Schneeschmelze entstanden war, konnte das Bachbett nicht mehr halten und alles, was nicht wirklich fest war, zog das Wasser mit ins Tal. Wir staunten nicht schlecht über diesen gewaltigen Anblick. Wir waren nun fast 5 Stunden unterwegs und die letzte Etappe, die Etappe zum Gipfel, lag vor uns. Wir beschlossen, uns vorher noch zu stärken und die Rucksäcke zu erleichtern, deren Gewicht, obwohl sie nicht allzu schwer waren, uns mittlerweile ein wenig zu schaffen machte. Bei der nächstmöglichen Gelegenheit machten wir Halt, packten unsere Käsebrötchen, Äpfel und Wasserflaschen aus und verspeisten alles, was wir mit uns hatten. Später würden wir nichts mehr brauchen, da die Schutzhütte, die wir zum Nächtigen anstrebten, nicht mehr allzu weit vom Gipfel entfernt sein dürfte. Ich biss in mein Brötchen und es fühlte sich so an, als wäre es die beste Mahlzeit, die ich jemals in meinem Leben gegessen hätte. Andächtig nahm ich Bissen für Bissen in mir auf und fühlte die wiederkehrenden Kräfte. Mehrere große Schlucke des mit Holunderblütensaft versehenen Wassers gelangten in meinen Magen. Dann war auch diese Flasche leer. Unseren Müll und die Flaschen packten wir wieder in unseren Rucksack und bereiteten uns auf die letzte Etappe vor. Ich überprüfte erneut meine Sohle. Sie schien noch zu halten, wobei sie mir ein Stück lockerer vorkam als noch zuvor. Mittlerweile war es früher Nachmittag und in gut einer Stunde sollten auch wir dort oben am Kreuz stehen, mit unseren Händen jubelnd in der Luft. Der letzte Abschnitt verlangte all unsere Konzentration, denn der Weg war immer wieder mit kleineren Kletterpassagen versehen. Es war nicht so anspruchsvoll, um sich mit Seil und Karabiner einhaken zu müssen, dennoch war es wichtig, jeden seiner Schritte zu überprüfen. Stein für Stein zogen wir uns hoch. Auch hier in der Höhe von mindestens 2200 Metern wuchsen noch kleinere Pflanzen und Blumen. Manche lebten auf nacktem Gestein, wie das Steinröschen, welches ich entdecken konnte und mich faszinierte. Wie kann das hier bloß überleben? Das Kreuz war mittlerweile gut sichtbar und zum Greifen nahe. Auf uns kam eine kleine Wandertruppe zu, die den Abstieg in unser Tal vor sich hatten. Als wir aufeinander trafen, grüßten wir uns. Das macht man so auf dem Berg. Zudem ist man per Du, erklärte uns der Bert. Mehr war von ihm nicht mehr zu hören. Jetzt wurde auch allen die starke Sonneneinstrahlung bewusst. Gut, dass wir alle Sonnenbrillen auf hatten, denn das Licht reflektierte an den Felsen und an den immer wiederkehrenden kleineren Schneefeldern. Das letzte Stück zum Gipfel bestand aus mehreren Leitern, die fast senkrecht an den Felswänden befestigt waren. Einer nach dem anderen kletterte, mit genügend Abstand zum anderen, die Leitern hoch, bis wir letztendlich den Gipfel bestiegen hatten. Von dort oben hatten wir einen 360-Grad-Rundumblick. Unser Berg war einer von vielen und so blickten wir auf ein Meer von Felsen kilometerweit. Die Luft war immer noch klar und die Sicht schien unendlich. Hans packte sein Stempelheft aus. An fast jedem Gipfelkreuz gab es einen Stempel mit Stempelkissen als Beweis, dass man den Berg bestiegen hatte. Er stempelte drauf los und wir verweilten noch ein paar Minuten auf dem Gipfel, um die Aussicht zu genießen. Ich streckte meine Hände in die Höhe, wie die Leute zuvor es getan hatten, während Bert ein Gipfelfoto von mir schoss. An der Bergrückwand, rund 100 Meter unter uns, erschloss sich ein wunderschöner Gebirgssee. Er funkelte in einem wunderbaren Türkis und war so klar, dass man auf den Grund sehen konnte. Wir erkannten einen Mutigen, der ein paar Schwimmzüge darin vollzog. Seine jauchzenden Schreie schallten bis hoch zu uns. Eigentlich verrückt, dass man sich zu einem kräftezehrenden 6-stündigen Aufstieg hingibt, um dann, nach ein paar Minuten nach Erreichen des Ziels, auch schon wieder hinabzusteigen. Dennoch, war es bereits 16 Uhr und wenn wir noch Platz in der Schutzhütte finden wollten, so mussten wir dort bis 18 Uhr einkehren. Von oben konnten wir schon die Hütte erkennen. Und auch im Juli heizte der Wirt dort, denn aus dem Schornstein zog Rauch auf. Also ging es nach unserer kurzen Gipfelrast auch schon weiter. Das Ziel war nah und wir stiegen ab, Fels für Fels, bis wir zu einem großen Geröllfeld kamen. Wir wägten ab. Man konnte das Geröllfeld auch umgehen, dann musste man aber bestimmt 30 Minuten länger einplanen. Schnell war entschieden, dass wir als geübte Wanderer den Weg über das Geröllfeld nahmen. Das ging am einfachsten, wenn man tatsächlich das Geröllfeld senkrecht bis zum Ende durchläuft, mit leicht gebeugten Knien und mit den Fußhacken zuerst in den tiefen Schutt. So kann man wunderbar das Feld hinunterschlittern, ohne dabei auszurutschen. Einer nach dem anderen zog los. Bert fand seine Stimme wieder, indem er einen Jodler beim Schlittern losließ. Ehe wir es recht merkten, waren wir nun beim türkisfarbenen See angekommen. Nun erkannten wir auch die unzähligen Bergmolche darin, die es sich auf dem Boden des Sees gemütlich gemacht haben. Von dem Schwimmer von vorhin war nichts mehr zu sehen. Ich ging bis zur Wasserkante und dort in die Hocke. Beim Überprüfen der Wassertemperatur erschauerte ich. Respekt, keine 10 Pferde hätten mich da reinbekommen. Das waren doch höchstens 10 bis 12 Grad. Unsere Gesichter, die vom Schweiß salzig und von der Wanderung staubig waren, wuschen wir in dem klaren Nass. Nun merkte ich die Belastung der Wanderung in meinen Waden. Na gut, Endspurt nun. Wir trennten uns vom Anblick des imposanten Bergsees, kehrten ihm den Rücken und suchten die Markierung des Wanderweges, die wir sogleich auch fanden. Wir begaben uns auf den letzten Abschnitt hin zur Hütte, dem Duft des verbrannten Holzes hinterher, über größere Weideflächen, weiter durch einen kleinen waldigen Abschnitt und dann am Horizont erblickten wir unsere Herberge für diese Nacht. Wir erreichten die Hütte an ihrer Rückseite, wo sich der Wirt doch tatsächlich ein paar Hühner hielt. Sie liefen dort frei auf dem Wiesenabschnitt herum. An der Rückseite der Hütte war ihr Verschlag. Wir umliefen die Hütte und erreichten den Eingang. Kaum waren wir auf die Terrasse der Hütte getreten, fiel meine Sohle ab. Wir lachten alle herzlich und ich war dankbar, dass mir dies nicht im Geröllfeld passiert war. Die wenigen Wanderer, die auf der Terrasse saßen und der Wirt, begrüßten uns ebenfalls mit ihrem Lachen. Keine Sorge, versicherte mir der Wirt, denn er habe einen Kleber, um mir bis morgen früh die Sohle wieder am Wanderstiefel zu fixieren, damit ich nicht barfuß den Weg hinunterlaufen müsse, witzelte er. Wir nahmen ebenfalls auf der Terrasse Platz. Nach gut 7 Stunden hatten wir unsere Wanderung beendet. Zur Belohnung bestellte ich mir eine große Portion Kaiserschmarrn mit Apfelkompott und Zwetschgenröster. Der feine Staubzucker karamellisierte leicht auf dem heißen Schmarrn. Dazu gab es einen Milchkaffee für mich. Für die anderen gab es eine zünftige Bretteljausen mit feinem Speck, Heublumenkäse, sauren Gurken und Silberzwiebeln. Andächtig aß jeder seine Mahlzeit. Am ehesten fand Bert seine Stimme wieder und so verbrachten wir den Abend auf der Terrasse. Nachdem die Sonne anfing unterzugehen, es kühler wurde und die Berge um uns in feuerrote Steine wandelte, wanderten wir zum Kartenspielen in die gute Stube der Hütte. In den Bergen auf 2000 Metern wurde es doch recht frisch nachts. Wie gut, dass der Wirt vorgesorgt hatte und den Kachelofen der Stube gut befeuert hatte. So war es mollig warm in der Hütte. Es roch nach Holz und Feuer und die Wärme ermüdete meinen Geist, verbunden mit all der körperlichen Anstrengung nach dieser Wanderung. Mein Körper fühlte sich auf eine besondere Art wohlig erschöpft an. Und obgleich es erst 9 Uhr abends war, beschloss ich, mir meinen Platz im Matratzenlager unter dem Dach zu suchen. Ich verabschiedete mich von meinen Kumpanen, die noch in geselliger Runde ein weiteres Kartenspiel beginnen wollten, und verschwand nach oben. Glücklicherweise war unter der Woche hier nicht allzu großer Betrieb, denn die großen Ferien begannen erst am Ende der Woche. Somit hatte ich fast freie Auswahl an Betten. Ich entschied mich für eine Matratze direkt unter dem schiefen Dach und breitete meinen Hüttenschlafsack aus. Nach einer erfrischenden Dusche schlüpfte ich in mein frisches T-Shirt und mummelte mich in meinem Schlafsack ein. Langsam kam die wohlige Wärme in meinen Körper zurück. Ich liebte es, frisch geduscht ins Bett zu gehen, drehte mich auf die Seite und schlief glücklich und erschöpft ein.